Amen. Ihr dürft euch setzen. Ja, sehr vieles neu. Wir stellen immer wieder fest, dass wir im September, wenn wir so nach dem Urlaub starten, vieles unter dem Stichwort neu steht. Wir haben eben für die Kinder gebetet. Die gehen jetzt in eine neue Klasse, neue Situation. Manche Lehrer fangen einen neuen Job an, bekommen eine neue Klasse. Ich steige wieder neu in den Job ein. Das ist auch eine neue Situation, die die Familien hier haben, ja, mit ihren kleinen Kindern. Besonders wenn es das erste Kind ist, wie macht man denn das alles? Dann kaufen sie erstmal eine ganze Reihe Bücher, stellt nachher fest, muss doch die Erfahrung selbst machen, ganz neu. Ja. Es gibt viele neue Dinge. Oder der Arbeitsalltag, der einen neu einholt. Und wir stellen auch fest, dass es für viele immer wieder auch so ein Neuanfang ist, was Gemeinde betrifft. Ja. Dadurch, dass viele Umzüge sind und man fängt eine Stelle neu an oder hat das Studium abgeschlossen und man beginnt eine neue Anstellung. Wir haben das auch immer wieder in der Gemeinde, dass Leute neu zur Gemeinde kommen. Also es kann sein, dass du heute das erste Mal da bist oder das zweite Mal oder das dritte Mal und du versuchst dich immer noch so neu einzuleben. Ihr habt in eurem Impuls, den ihr bekommen habt, dieses kleine Faltblatt, verschiedene Möglichkeiten, wie ihr hier in die Gemeinde hineinfindet. Besonders nochmal auf den Tisch möchte ich hinweisen, der draußen steht, da kann man Kontakt aufnehmen, dort wirst du versorgt über E-Mail mit Informationen. Wir haben Ende September einen Gemeindeeinführungskurs, einen Grundkurs, Connect nennen wir den. Da könnt ihr auch gerne dran teilnehmen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, in die Gemeinde reinzufinden. Dann werden viele Dinge auch neu angeboten. Wir haben ein Schulungskonzept, was wir jetzt anfangen. Endlich. Und wir haben verschiedene neue Dienste. Eine neue Männerarbeit wird bald starten. Wir haben eine Frauenarbeit. Also viele tolle Geschichten, die da sind. Und es ist auch so ein bisschen neu, dass wir wieder in die alte Gewohnheit jetzt reinkommen. Ich sage jetzt nicht Tradition oder so, aber wir als City Chapel haben so eine Gewohnheit, wir lernen nämlich durch die ganze Bibel durch sozusagen, Vers für Vers. Ja, also wir haben nicht einfach so ein Leitvers so für einen Sonntag und dann wird dann immer drüber gepredigt und dann wiederholt sich das vielleicht nach einem Jahr, sondern wir haben die Feststellung gemacht, die Bibel ist nicht nur ein interessantes Buch, sondern ein Buch, was uns was mitzuteilen hat. Deswegen wird es auch Wort Gottes genannt. Aber es sind nicht nur einzelne Worte da drin, es steht sehr viel da drin. Und deswegen nehmen wir so Buch für Buch durch und lehren so Vers für Vers. Wir haben zum Beispiel Anfang des Jahres durch die Offenbarung gelehrt, die Apokalypse. Könnt euch das gerne auch als Podcast abonnieren und auf iTunes oder was auch immer anhören. Und wir lehren zurzeit, oder wir haben angefangen, durchs Lukas-Evangelium zu lehren. Und haben da eine längere Pause drin gehabt, weil wir auch mal so eine Serie hatten. Da ging es um starke Singles, starke Ehen, starke Männer, starke Frauen. Auch das kann man sich anhören übers Internet. Und jetzt steigen wir wieder ein ins Lukas-Evangelium, Vers für Vers. Und wir waren damals stehen geblieben, eigentlich Anfang Juni schon, im Lukas Kapitel 20. Lukas Kapitel 20, wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne aufschlagen. Und für alle, die keine dabei haben, habe ich den Text nochmal mitgebracht. Ja. Eins zurück. Gut, also es hört sich jetzt bitte, fühlt euch jetzt nicht erschlagen von den vielen Worten da. Wir haben nämlich schon mal über diese Geschichte gesprochen. Das ist diese Geschichte mit den Weingärtnern. Und ich möchte diesen Text nochmal nehmen. Nicht, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, jetzt wiederhole ich die Predigt nochmal, sondern einfach wieder aufzusteigen in das Boot, ja, vom Lukas-Evangelium. Und ich möchte besonders gleich über einen Aspekt zu euch sprechen. Wir hatten uns damals die Geschichte angeschaut, die Jesus erzählt von diesen sogenannten Weingärtnern, wir würden heute sagen Pächter. Und wir haben damals gesagt, wäre das ein schlechtes Drehbuch, was Jesus hier erzählt. Das ist nämlich eine Geschichte, wo man sich fragt, kann sich sowas überhaupt zutragen? Nun, es ist ein Gleichnis. Und Jesus erzählt diese Geschichte ganz bewusst so. Ich versuche sie mal hier nochmal kurz wiederzugeben. Da waren nämlich Pächter eines Weinberges gewesen, die hatten diesen Weinberg gepachtet. Und diese Pächter waren ziemlich skrupellos. Zum einen zahlten sie ihre Pacht nicht, Zum anderen hielten sie auch sich nicht an den Vertrag. Nämlich sie sollten einen großen Anteil, den eigentlichen Anteil, weitergeben an den Besitzer. Also sie haben das eigentlich nur für sich alles verbucht. Und dann schickt eines Tages der Besitzer des Weinberges seine Mitarbeiter hin, um der Sache mal auf den Grund zu gehen, warum da nichts zurückkommt. Und dieser Mitarbeiter wird von den Pächtern verprügelt und weggeschickt. Also schickt er nochmal einen hin. Und das macht er dreimal. Und man fragt sich da schon, ziemlich unrealistisch, wenn das im normalen Leben wäre, dann hätte der Besitzer sicherlich schon früher eingegriffen. Und noch unrealistischer eigentlich wäre es da, dass der Herr des Weinberges, also in Vers 13 könnt ihr das nachlesen, der Besitzer des Weinberges sagt, was soll ich tun? Wir würden sagen, ganz einfach, Tabula rasa machen, ja? Und dann sagt er, ich will meinen geliebten Sohn senden. Vielleicht, wenn sie diesen sehen, werden sie sich scheuen. Und wir haben uns damals gefragt, was soll dieser Satz, vielleicht werden sie sich scheuen. Ich schicke doch nicht meinen geliebten Sohn, wir haben eben Kinder gesegnet. Und wenn du die Eltern fragst, was würdet ihr alles tun, um euer Kind zu beschützen? Sie würden alles tun. Du schickst doch nicht dein geliebtes Kind in die Höhle des Löwen. Offensichtlich hat dieser Besitzer des Weinberges das gemacht. Er schickt seinen Sohn dahin und er sagt in der Annahme, sie werden sich vielleicht scheuen. Und im Vers 14 heißt es, als aber die Weingärtner ihn sahen, überlegten sie miteinander und sagten, dieser ist der Erbe, lasst uns ihn töten, dass das Erbe uns werde. Das ist natürlich auch völliger Quatsch. Sie hätten wissen müssen, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Vers 15, und als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, passiert das, was man fast schon befürchten musste, töteten sie ihn, den Sohn. Und jetzt sagt Jesus, was wird nun der Herr des Weinberges wohl mit ihnen tun? Das ist eigentlich keine schwere Frage. Was würde ich tun, wenn meinem Kind was angetan würde? Da heißt es in Vers 16, er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Zugegeben, das waren ein bisschen andere Zeiten, als das damals geschrieben wurde. Ja. Heute ist man da ein bisschen vorsichtiger mit, aber auf jeden Fall, man kann es nachvollziehen als Vater, wenn du dein geliebtes Kind verlierst. So, und warum haben wir uns damals gefragt, erzählt Jesus diese unrealistische Geschichte? Und wir wissen das, weil sich diese Geschichte auf Jesus bezog, auf Jesus selbst, weil es genau so passiert ist. Und das checkten sogar die Geistlichen der damaligen Zeit, der Klerus. Es heißt nämlich in Vers 19, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten zu dieser Stunde die Hände an ihn zu legen und sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten oder sie wussten, dass er dieses Gleichnis auf sie hin gesagt hatte. Das Ganze hat sich kurz vor der Kreuzigung abgespielt. Sprich, genau das, was Jesus hier erzählt, ist so eingetroffen. Das kann man durchs Alte Testament hin verfolgen. Gott hat immer wieder seine Propheten geschickt zu den Israeliten, zu dem Volk Gottes, so wie es genannt wird im Alten Testament, und sie haben sie einfach rausgeschmissen. Und irgendwann sagt Gott, der Vater, ich habe diese Leute so lieb, das ist mein Volk, das sind meine Leute, ich schicke meinen geliebten Sohn. Gott wird Mensch in Jesus, kommt auf die Erde und was macht man mit ihm? Man schmeißt ihn raus, ja, man kreuzigt ihn vor den Toren Jerusalems. Genau das ist passiert. Was da passiert ist, das drückt Jesus in einem Satz aus und das ist eigentlich der Satz, über den ich mit euch reden möchte. Im Lukas 20, Vers 17, Jesus aber sah sie an und sprach, was ist denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Also im Grunde genommen wechselt Jesus hier das Thema. Wir gehen weg von dem Beispiel eines Weinbergs und gehen hin zu einer Baustelle sozusagen. Ja, Jesus sagt hier mit anderen Worten, es ist wie beim Hausbauen. Ihr baut euer Haus und entscheidet, welche Steine ihr dazu braucht und welche nicht. Und macht dabei einen verhängnisvollen Fehler, nämlich die Steine oder der Stein, der eigentlich wertvoll ist, den schmeißt ihr weg, den schmeißt ihr raus. Ich hatte euch damals eine Zusammenfassung der Geschichte geliefert und die lautet, eigentlich ist es ein Satz für uns heute. Aus der Geschichte lernt man, dass man was lernt, dass man aus der Geschichte nichts lernt. Ja? Aus der Geschichte lernt man, wenn du die Geschichte studierst, dann lernt man, dass man aus der Geschichte nichts lernt, weil sich viele Dinge wiederholen. Und folgendes Zitat hatte ich euch weitergegeben von einem berühmten Menschen. Der hat gesagt, wer aus der Geschichte nichts lernt oder wer sich der Geschichte nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Das war ein Philosoph, George Santayana. Wer sich der Geschichte nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und das ist mein Punkt, über den ich heute Morgen mit euch reden möchte. Ich sehe, dass wir als Nation, als Gesellschaft, als Einzelne eigentlich genau das Gleiche tun. Genau das Gleiche tun, was wir hier in der Geschichte lesen. Und das ist das wieder das Interessante, wenn ich sage, die Bibel ist ein hochinteressantes, aktuelles Buch. Wir lernen Prinzipien in der Bibel, die wir heute anwenden können. Und Jesus erzählt dort eine Geschichte. Nun kann man die auslegen auf die Situation der Israeliten damals und kann vielleicht auch noch schimpfen darüber und kann sagen, die Juden oder die Römer haben Jesus ans Kreuz gebracht. Aber im Grunde genommen ist das eine Geschichte, aus der wir heute was lernen können. Denn wenn es um einen Hausbau geht, im geistlichen, übertragenen Sinne, könnte man sagen, wir alle bauen an einem Haus. Politiker sprechen davon, dass sie am Haus Europa bauen. Schon mal gehört den Begriff? Da wird an einem Haus Europa gebaut. Nun, im Moment weiß man nicht genau, wo der Bau enden wird und wie das sein wird alles, wer das vor allen Dingen finanzieren soll. Oder man baut an der Wohlstandsgesellschaft. Oder wir bauen an unserer Familie. Wir bauen an unserer Karriere. Das fängt ja auch schon relativ früh an. Oder wir bauen im wahrsten Sinne des Wortes am Eigenheim. Das alles ist ja nicht böse. Bitte versteht mich nicht falsch. Das ist jetzt nicht schlimm. Das Problem ist nur, dass wir da einen kleinen, vielleicht auch einen sehr großen Fehler machen. Denn wir bauen an dem Haus als Gesellschaft, als Einzelne und lassen uns da ungern reinreden. Ich baue mein Haus so, wie ich das will. Ich bestimme, mit welchen Mitteln ich mein Leben gestalte. Wir leben ja in einer freien Gesellschaft und das ist ja auch wirklich gut, dass wir in so einer freien Gesellschaft leben, aber das bedeutet auch, dass wir tun das, was wir für richtig halten. Da gibt es verschiedene Personengruppen und sicherlich sitzen die ein oder anderen Personengruppen auch hier. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Da gibt es die einen, die würden nicht im Traum daran denken, dass Jesus was mit ihrem Bau zu tun haben könnte. Mit dem, wo sie ran bauen. Und wenn jemand sie auf den Glauben anspricht und benutzt vielleicht noch das Wort Jesus, ich meine, man kann ja über Gott reden, aber vielleicht schon mal aufgefallen, sobald Jesus da reinkommt, das wird ein bisschen, da kann ich nichts mit anfangen. Und man lässt das dann gern mal außen vor. Dann gibt es andere, die es von sich aus sagen, doch, der Glaube gehört dazu. Ja. Viele von uns haben ein Kreuz am Hals hängen. Irgendwas bedeutet es ja. Oder man bezeichnet sich im weitesten Sinne vielleicht auch als Christ, heißt eigentlich kleiner Jesus. Ja. Die Christen wurden eigentlich früher verspottet. Man hat sie als Christen bezeichnet, als kleine Jesuse bezeichnet. Das war so ein Schimpfwort gewesen, weil sie immer nur von Jesus redeten. Aber wenn Gott so richtig reinreden will ins Leben, dann ist meistens Ende. Vielleicht bist du aber auch ein aktiver Christ, du bist immer dabei, du liest die Bibel, du kommst regelmäßig hier in die Gemeinde, du bist Teil, aktiver Teil, betest, machst all diese Dinge. Und ich glaube, auch da müssen wir schauen, ich glaube, hier stehen wir auch in der Gefahr, dass wir Häuser bauen oder unser Haus bauen, vielleicht auch ein religiöses Haus bauen und lassen es gar nicht so richtig zu, wenn etwas Neues kommt, wenn ein Impuls von außen kommt, wenn Gott mir irgendwas zeigen will, weil ich bin schon so fest in meinem Glauben, in meinen Philosophien, dass da nur wenig dran rütteln kann. Alles in allem könnte man sagen, wir stehen in der Gefahr, dass wir genauso unser Ding machen wie die Weinpächter. Und wenn wir genau hinhören, redet ja Jesus dieses Gleichnis nicht zu den Heiden, ja, sondern er redet es ja zu den frommen Juden. Er redet es wenn man das jetzt mal übertragen würde auf, zu den Christen, ja, das waren damals die Juden, heute würde man sagen, er redet dieses Gleichnis zu den Christen. Und er sagt, Leute, ihr lasst euch gar nichts mehr sagen. Ihr lasst euch gar nicht mehr reinreden. Und das hat diese Typen richtig sauer gemacht. Immerhin kannten sie die damalige Bibel, das Alte Testament, die Tora, die Schriften, fast auswendig. Die kannten die Sprachen, die wussten über alles Bescheid. Sie hielten die Gebote peinlichst genau ein. Und Jesus sagt ihnen, ihr hört gar nicht, wenn da Gott von außen was sagen will. Ihr hört gar nicht hin. Wenn man es ganz persönlich macht, müsste man sagen, wir sind Pächter. Du bist ein Pächter, ich bin ein Pächter. Wir haben von Gott das Leben anvertraut bekommen. Jeder Einzelne. Und es kommt darauf an, was ich, was du aus deinem Leben machst. Und das ist genau das, was wir eben gebetet haben, als wir hier die Kinder gesegnet haben. Wir beten dafür, wenn ich es jetzt mal so plump sage, wir beten dafür, dass aus den Kindern mal was wird. Ja? Wir wollen, dass sie im Leben zurechtkommen. So könnte man es vielleicht auch ausdrücken. Und tatsächlich ist Gottes Wunsch mit unserem Leben, dass wir das, und davon gehe ich jetzt mal aus, das, was er uns anvertraut hat, dieses Leben, was er uns anvertraut hat, sogar den Wohlstand, die Gesundheit und all das, was wir haben, Gottes Wunsch ist, dass wir das richtig einsetzen. Die Bibel bezeichnet das oft, die sagt, wir haben dieses Leben sozusagen anvertraut bekommen. Wir haben es gepachtet für die Zeit, wo wir hier auf der Erde leben. Und es kommt darauf an, was wir aus diesem Leben machen. Ja, natürlich wollen Eltern, dass aus ihren Kindern mal was wird. Oder? Deswegen fängt man schon früh an, auch die kleinen Freunde auszusuchen. Ja? Dass das alles zueinander passt und man meldet sich vielleicht schon im Sportunterricht an und dann ist die neulich, wie letzte Woche wieder ein Bericht gehört im Radio, da ist die ganze Woche durchgeplant, jeder Nachmittag Sportclub und alles Mögliche, später die Nachhilfe und dann guckt man, dass das Kind aufs Gymi kommt, seinen Weg findet, studieren kann, einen guten Abschluss macht, möglichst mit Auszeichnung und dann irgendwann mal bei Daimler, Bosch und Porsche und wie die Firmen all heißen, irgendwo mal eine gute Position haben. Und dann ist die Frage, und was dann? Und ich spreche hier zu Erwachsenen, zu jungen Erwachsenen, schon zu älteren Erwachsenen, schon zu noch älteren Erwachsenen. So, und als ich muss schon fast sagen, End-40er, ja? Ich habe neulich gesagt, Ü30, ja, also klingt ein bisschen noch unten drunter, aber so als Mit-40er und End-40er fragt man sich, was kommt danach? Was kommt danach? Ab 40 wird der Schwab ja gescheit, oder? Und das ist echt so, das ist wie so ein magisches Alter. Über 40 fragt man sich plötzlich, okay, jetzt gucke ich mal zurück, 40 Jahre zurück, guck nach vorne, vielleicht ja, 50, 60 und wir schauen zurück und wir schauen nach vorne und wir fragen uns, was haben wir mit dem Leben gemacht? Wie haben wir das Leben eingesetzt? Ich, in meiner Generation, bin noch sehr stark beeinflusst von den Boostern. Ja, vielleicht schon mal gehört, die Booster-Generation. Kennt ihr die? Das ist die Generation, die nach dem Krieg alles aufgebaut hat. Die haben den Krieg oftmals noch als Kinder erlebt. Und unser Land hat dieser Booster-Generation extrem viel zu verdanken, weil diese Leute haben sich richtig reingehängt und sie haben richtig aufgebaut, obwohl viele von ihnen auch seelischen Schaden erlitten haben, als die Bomben fielen. Das können wir überhaupt nicht nachvollziehen, was das bedeutet. Sie konnten nachher nicht irgendwo eine Therapie machen, irgendwo mal 3 Monate weggehen oder so, sondern nach dem Krieg hieß es richtig ranklotzen, das Land wieder aufbauen. Und sie haben viel geleistet. Sie haben dafür gesorgt, dass wir eine der Nationen sind, die am meisten Wohlstand hat. Wirtschaftlich eine führende Nation. Sie haben viel gearbeitet, viel gerackert, viel gekämpft. Manche haben leider auch die Flucht nach vorne angetreten, ja. Ich möchte mal, dass es die anderen besser haben. Und wir als Babyboomer oder Buster-Generation, da gibt es ja also alles mögliche, Generation X und was alles danach kommt, wir profitieren davon. Wir profitieren von diesem Wohlstand. Und doch sehe ich leider auch, dass gerade in dieser Nachkriegsgeneration wirklich alle Ressourcen eingesetzt wurden, wenn wir wieder in dem Bild des Hausbaus sprechen. Und es wurde ja im wahrsten Sinne des Wortes aufgebaut. Das Land wurde aufgebaut. Viel geleistet. Aber auf der anderen Seite ist etwas passiert, was nicht so gut war. Denn wenn man mal die Statistik sieht, dann sieht man, dass nach dem Krieg die Zahl der Christen, die Zahl vom Einfluss, was das Christentum hatte, abgenommen hat. Es wurde eigentlich immer weniger. Geistlich ist eigentlich nicht mehr so viel passiert wie vor dem Krieg, wo teilweise große Erweckungen auch waren, hier in Stuttgart, in der Region, wo echt vieles passiert ist. Vielfach wurde auch nicht auf die eigene Seele gehört, es wird vorwärts gegangen. Ja? Wir haben das teilweise noch gehört, ach komm, stell dich doch nicht so an, du bist doch gesund, du hast doch alles. Heute wird der Sache noch mehr nachgegangen. Ja? Man merkt, heute gibt es viele seelisch Kranke. Und ich denke, es hängt damit zusammen, dass man oftmals auch nicht so auf die Seele gehört hat, sondern man hat vorwärts geprescht, vorwärts gepowert, vorwärts gearbeitet. Vielleicht ist das der Grund, warum wir auf der einen Seite eine der stabilsten Nationen sind, auf der anderen Seite auch viel Verunsicherung da ist, viel Elend da ist, viel Fragen da ist. Auch viel Unsicherheit in Fragen von Moral und so weiter. Jesus sagt hier in dem Satz, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Im Grunde genommen sehe ich das nicht nur in dieser Generation, sondern eigentlich allgemein in unserem Land, dass wir zwar arbeiten und powern und vorwärts gehen und vorwärts denken und viel leisten und viel erreicht haben, aber nicht merken, dass wir zwar viele Steine eingesetzt haben, aber diesen Stein, Jesus bezeichnet sich als Eckstein, nicht beachtet haben. Was ist ein Eckstein? Ein Eckstein ist ein zentraler Stein am Gebäude. Früher, das hatte ich damals erklärt, früher legte man zuerst den Eckstein unten an, und am Eckstein wird das ganze Gebäude ausgerichtet. Sowohl die Länge, die Breite, als auch die Höhe. Das war der Eckstein oder auch Grundstein. Heute ist es mehr oder weniger einfach so ein Symbol, was da eingesetzt wird. Oder der Schlussstein ist der, der zuletzt zum Beispiel in einer Kirchenkuppel, in einer Kuppel eingesetzt wird und der hält dieses ganze Ding zusammen. Jesus sagt im Grunde genommen, Leute, ich bin der Eckstein. Wenn ihr euer Haus baut, wenn ihr euer Haus baut, euer Lebenshaus baut und ihr lasst mich außen vor, werdet ihr früher oder später scheitern. Das ist schon ziemlich gewaltig, oder? Es heißt im Psalm 127, Vers 1, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die, oder wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Das ist krass, wenn man das auf unser Leben bezieht. Das heißt mit anderen Worten, wenn du dein Leben in die Hand nimmst, wenn du dein Leben baust und es gut machst und es wirklich gut machst, aber du klammerst Gott völlig aus, dann fehlt etwas ganz Wichtiges. Dann fehlt der Eckstein, dann fehlt der Schlussstein. Die Gefahr ist sehr groß, dass das Haus in sich zusammenfällt, dass es nicht mehr hält. Das ist die Behauptung, die Jesus hat. Und wenn wir an die Geschichte zurückdenken, die wir uns eben angeschaut hatten am Anfang, wir bauen, wir machen und wir lassen das Wichtigste auf der Seite. Ich möchte euch mal ein Beispiel nennen, wie auch von einem Booster, sozusagen einem Mann aus der Nachkriegsgeneration, der sein Denken dahingehend verändert hat, dass er gemerkt hat, ich muss meinen Blick korrigieren. Wir gehören ja zu der Calvary Chapel Bewegung. Das hört sich jetzt für manche vielleicht ganz furchtbar an, dieses Wort. Das ist Englisch. Das heißt einfach Golgatha-Kapelle. Das ist eine Bewegung, die ein bisschen zu vergleichen ist wie mit dem Pietismus hier. Was hier vor 100, 150 Jahren passiert ist innerhalb der Kirche, Pietismus, starke geistliche Aufbrüche, ist in Amerika passiert Mitte, Ende 60er Jahre. Und zwar war das voll diese Boosterzeit gewesen. Wir haben alle schon mal davon gehört, von dem amerikanischen Traum. Ja? Alle waren am Arbeiten an dem amerikanischen Traum. Wir haben hier unser Land aufgebaut. Für die Amerikaner war es dran, diesen amerikanischen Traum zu verwirklichen, damit es den Kindern besser wird, dass es besser geht, dass sie im Wohlstand wachsen, dass sie vorwärts gehen können. Gleichzeitig war das aber auch die Zeit des Kalten Krieges. Hunderttausende junge Amerikaner mussten ihr Leben in Vietnam hingeben. Ganz krass, neulich nochmal einen Bericht darüber gesehen. Extrem schwierige Zeit. Auch das war der amerikanische Traum. Man wollte sich beweisen als Weltmacht. Und viele dieser jungen Leute haben dann irgendwann gesagt, stopp, das kann doch nicht alles sein. Wir bauen hier an unserem Wohlstand, wir bauen hier an einem Traum. Viele unserer Freunde sind schon ums Leben gekommen, nur weil sie für diesen Traum gelebt haben. Wir hören auf damit. Und sie sind ausgebrochen aus der Gesellschaft. Da ist die sogenannte Hippie-Kultur entstanden. Ja? Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Lebe, wie du willst. Woodstock und so weiter. Ja? Was nach außen hin sich alles recht gut angehört hat, innerlich sind viele Menschen zerbrochen. Das war der Start für viele Sekten, die da entstanden sind in dieser Zeit. Knast, Drogen, Suizid. Fast schon, dass die Booster-Generation, die halt eben treu auf dem Weg geblieben ist, fast schon ihre Genugtuung hatte und gesagt hat, guck, da landet man, wenn man ein anderes Lebenskonzept hat. Chuck Smith war ein Pastor in der Zeit, gehörte auch zu dieser Booster-Generation und auch er tat genau das Gleiche wie alle anderen, nämlich er rackerte auch für seinen Traum. Er schaffte auch. Nun, er war nicht in der Wirtschaft tätig, er war in der Kirche tätig. Und er hat genau das gemacht, was alle anderen gemacht haben. Tag und Nacht gearbeitet, Seelsorge gemacht und so weiter und so fort. Und er hatte auch immer nur ein müdes Lächeln übrig für diese Hippies, die zu Tausenden sich am Strand von Kalifornien getroffen haben und die herumhingen und die ihr Dasein fristeten. Und er hatte auch den Spruch nur auf den Lippen gehabt, das sind doch alles faule Säcke, die sollen mal was Gescheites arbeiten. Und dann war das seine Frau gewesen, Kay Smith, die irgendwie eine totale Liebe bekommen hat für diese Hippies, die da alle rumhingen. Unter anderem vielleicht auch, weil ihre eigene Tochter in diesem Alter war. Und da macht man sich natürlich so ein bisschen Sorgen, ja, mit wem die Tochter da unterwegs ist. Und dann hat sie angefangen zu beten für diese Hippies. Sie hat angefangen für diese Leute zu beten, für diese Leute einzustehen. Und ihr Mann, der Chuck, konnte das gar nicht richtig verstehen. Und dann war sie dran geblieben und hat mit ihrem Mann gesprochen. Und irgendwas hat es dazu gebracht, dass ihr Mann, Chuck Smith, sein Haus geöffnet hat für einen Hippie. Der hat nämlich dann geklingelt an der Haustür und sein Herz geöffnet hat für diesen einen Menschen. Und das hat sich immer weiter, das hat immer weitere Kreise gezogen, so dass sie als Ehepaar an den Strand gegangen sind und haben angefangen, diesen Hippies von Jesus zu erzählen. Und diese Hippies kamen sozusagen, machten sich Gedanken, für die war Religion einfach auch so eines dieser furchtbaren Dinge des amerikanischen Traums. Ja. Und sie merken plötzlich, hier geht es nicht um Religion, hier geht es um Glaubensbeziehung. Hier geht es um etwas, was sie nie in Betracht gezogen haben. Genau wie bei dem Beispiel bei der Geschichte von den Weingärtnern. Sie bauten ihr Haus, während die anderen ihren amerikanischen Traum bauten, bauten sie ihr Haus. Aber auch in ihrem Haus war Gott, war Jesus eigentlich völlig ausgeklammert. Und dann waren sie bereit, sich diesem Jesus anzuvertrauen, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Und dann ist was passiert. Viele dieser Hippies kamen zum Glauben an Jesus und dadurch ist eine Welle in Bewegung gekommen. Tausende, Hunderttausende haben ihr Leben Jesus gegeben. Da ist sogar in Time Magazine 1972 im Juni, also das ist der amerikanische Spiegel sozusagen, war die Titelseite die Jesus Revolution, the Jesus Revolution, ja. Sieht ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt, dieses Titelbild, ja. Aber in dieser Zeitschrift war die Rede davon und ihr seht dort zwei Bilder, wo Tausende, wirklich Tausende sich haben taufen lassen, da im Pazifik. Da kamen die Journalisten von allen Seiten und sagten, was ist denn hier in unserem Land los? Und plötzlich fingen diese Hippies an, irgendwelche frommen Lieder zu singen, haben sich zusammengesetzt und haben die Bibel studiert. Und da kam ein ganz anderer Drive rein in diese Geschichte. Ganz viele dieser Hippies kamen zum lebendigen Glauben an Jesus. So ist die Calvary Chapel Bewegung entstanden. Die gingen nämlich zurück in alle Städte in Amerika und haben von Jesus erzählt. Dort sind weitere Gemeinden entstanden und so weiter. Also interessant, warum erzähle ich die Geschichte? Gott hat eine Person gebraucht, eigentlich die Frau von Chuck Smith, die ihren Mann inspiriert hat. Und dieser Mann, Chuck Smith, war bereit, hinzuhören. Er ist sozusagen ausgestiegen aus seiner Lebensphilosophie. Er hat auch sein Haus gebaut, wie viele Christen wir auch oft unser Haus bauen. Und er hat hingehört und Gott sagte, Chuck, ich will, dass du aufhörst mit diesem frommen Kram, ja? Mit diesen religiösen Übungen. Ich möchte, dass du hinhörst. Da ist eine ganze Bewegung, die braucht Jesus. Und er war bereit, zuzuhören. Er hat genau das nicht gemacht, was wir in der Geschichte hören, sondern er war bereit, hinzuhören. Er war bereit, Botschaft aufzunehmen. Und das ist eigentlich die Schlüsselbotschaft dieses Textes hier. Er hat vorher sein Haus gebaut, nun lädt er diesen Eckstein ein. Er macht Jesus zu seinem Eckstein und Jesus zeigt ihm was. Mit anderen Worten, wir haben am Anfang dieses Lied gesungen, wir sind eine Generation, die Jesus gebrauchen, die Gott gebrauchen möchte. Das ist das, was Gott mit unserem Leben machen möchte. Pastor Khalil hat letzte Woche das so formuliert. Er sagte, du bist das Licht, du bist ein Licht in der Gesellschaft. Jesus ist das eigentliche Licht. Aber er möchte, dass wir offen sind, dass wir hinhören, was er mit unserem Leben vorhat. Und er möchte durch dich, durch jeden Einzelnen, der hier sitzt, möchte Einfluss nehmen in die Gesellschaft. Du hast Einfluss, wenn du in 2 Wochen deine Stimme abgibst zur Wahl, mit Sicherheit. Ja? Aber du hast noch viel mehr Einfluss, wenn du hinhörst, was Gott mit deinem Leben vorhat. Du bist ein Original in Gottes Augen, du bist keine Steuernummer. Ja, das Steuernummer sind wir auch, ja. Aber du bist ein Original in Gottes Augen. Und genauso wie Gott diese eine Person, Chuck Smith, benutzt hat, um eine ganze Generation umzukrempeln, so möchte Gott uns, dich benutzen, egal aus welcher Generation du kommst, egal wo du bist, damit du ein Mensch wärst, durch den andere Menschen beeinflusst werden, positiv beeinflusst werden. Und für uns gilt dann, als Menschen, die an Jesus glauben, 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Das möchte Gott mit unserem Leben. Das möchte er. Und ich möchte schließen mit einer Illustration, die Pastor Khalil, den wir auch in der Gemeindefreizeit als Gastredner hatten, uns weitergegeben hat. Und zwar hat er uns den Psalm 24 ausgelegt. Wer eine Bibel dabei hat, dürft ihr gerne mal aufschlagen. Da werden nämlich die 2 zentralen Personengruppen angesprochen, die das betrifft hier in der Geschichte. Da stellt nämlich der Psalmschreiber im Psalm 24, Vers 3, stellt er die Frage, wer darf denn nun sozusagen? Ich habe hier eben was erzählt. Ja, Geschichte von diesem Menschen hier, von diesem Chuck Smith. Und die Frage ist, wer darf denn nun, er drückt sich so aus, auf den Berg des Herrn? Und wer darf denn stehen an seiner heiligen Stätte? Und dann sagt er, der unschuldige Hände hat und ein reines Herz, der seine Seele nicht auf das Falsche richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Also, wen betrifft das? Und wenn wir das so hören, dann meinen wir gerade, okay, das ist ja nur für die Superfrommen, ja, die immer jeden Sonntag da in die Kirche gehen und die viel von der Bibel lesen und so weiter. Und ich bin da ausgeschlossen. Nein, schaut mal genau hin. Hier steht ein ganz wichtiger Satz, oder ich lese ihn nochmal vor. Wer darf denn dabei sein? Und dann heißt es, der seine Seele nicht auf das Falsche richtet. Und jetzt frage ich dich, worauf hast du bisher deine Seele ausgerichtet? Was ist dir das Wichtigste? Luther sagt zum ersten Gebot im großen Katechismus, er sagt, das Hauptding ist, worauf richte ich meine Seele aus? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das sagt Luther, Gott ist alles, was mir wichtiger ist als Gott selbst, auf das ich meine Seele ausrichte. Und ich möchte jeden Einzelnen hier einladen, es nicht so machen wie die Pächter in der Geschichte, einfach mein Ding weitermachen, Business as usual, sondern öffne dein Herz für Gott. Du baust an dem Haus 20, 30, 40, 50, 60 Jahre schon. Lass es doch mal zu, dass da was von außen reinkommt. Wenn wir auf der Straße mit Menschen über den Glauben an Jesus sprechen, ich habe das schon öfters gesagt, du sprichst mit Leuten bis 30 Jahren und du kannst mit ihnen über den Glauben reden. Okay, erzähl mal, interessiert mich. Ü30, es wird immer schwieriger. Wir haben unsere feste Meinung. Und ich glaube, das ist das Tragischste überhaupt. Ich möchte uns alle, jeden Einzelnen, uns alle ermutigen, mich eingeschlossen, dass wir hinhören, dass wir offen sind, dass wir hinhören. Vielleicht ist da ein Stein, den Gott in dein Leben einsetzen möchte, der dein ganzes Leben umkrempelt. Das heißt im Römer 2, Vers 4, oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Wir haben eben gesehen, dieser Besitzer vom Weinberg, der hat einen geschickt, zwei geschickt, drei geschickt und keiner wollte darauf hören. Und vielleicht hat Gott schon oft in dein Leben reingesprochen, durch Freunde, durch Situationen, vielleicht durch Schicksalsschläge, die dich dahin gebracht hatten, dass du gesagt hast, Mann, ich muss mich vielleicht mal mehr mit diesem Gott beschäftigen. Gott ist da und er möchte, dass wir unser Herz ihm öffnen, dass wir einfach mal aufmachen, vielleicht heute Abend in der Stille oder vielleicht auch gleich, wir werden jetzt zusammen beten, dass du einfach sagst, Gott, ich möchte dir erlauben, dass du in mein Leben reinkommst, dass du was Neues machst. Und für uns andere, die das schon erlebt haben, ich möchte uns einladen, dass du wieder neu diesem Jesus Raum gibst. Vielleicht gibt es in deinem Leben irgendwelche zu und Türen. Das heißt nämlich dann weiter in diesem Psalm, erhebt die Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Auch für uns, die wir schon lange unterwegs sind, mit Gott, mit Jesus. Lass uns wieder neu einsichtig werden. Jetzt, wenn es in den Herbst reingehen, wenn wieder was Neues anfängt, mach das zum täglichen Gebet und sag Gott, wenn es da irgendwas zu korrigieren gibt. Du siehst diese geschlossenen Türen in meinem Leben. Ich möchte, dass du diese Türen öffnest. Ich möchte, dass du Zugang hast in mein Leben, damit sich da was öffnet. Ich kann diese Türen nicht öffnen. Was das auch immer sein mag. Lass das zu, dass Gott in dein Leben reinkommt und Dinge verändert. Lass nicht zu, dass Business as usual passiert. Das betrifft uns alle. Wir sind alle Menschen, die gerne Traditionen leben. Lass uns offen dafür sein. Wir wollen jetzt zusammen aufstehen und beten. Ja, und ich glaube, dieses Beispiel, dieses Gleichnis, das ist so aktuell für unsere heutige Zeit. Du schickst ständig immer wieder Boten, immer wieder Dinge, Impulse in unser Leben rein. Und du möchtest, dass wir unser Herz öffnen, dass wir einfach mal aufmachen, hinhören. Und ich möchte dich für diejenigen unter uns bitten, die das vielleicht noch nie gemacht haben, dass sie dich einladen auf ihre Baustelle. Vielleicht ein Haus, was sie schon seit Jahren bauen und was irgendwie zusammengebrochen ist. Wir machen es jetzt so, ich bete jetzt ein Gebet vor und du kannst einfach diesen Jesus einladen in dein Leben. Einfach Stille, Satz für Satz, Stille für dich nachbeten. Herr Jesus, ich erkenne an, dass ich bisher mein Leben ohne dich gelebt habe. Und ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Komm auf meine Baustelle und mach du alles neu, Herr. Du bist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Du hast für meine Sünden bezahlt. Und ich bitte dich jetzt, komm in mein Leben, vergib du mir, reinige mich, stell mich wieder her. Ich möchte dir von nun an nachfolgen. Danke Gott, dass du jetzt mein Vater bist. Und gib mir deinen Heiligen Geist, dass ich dich kennenlernen, verstehen kann. Von jetzt an bis in alle Zeit. Danke, Jesus, dass du sagst, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jeder, der meine Stimme hört, mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. und hilf du uns allen, auch als Christen, dass wir nicht zusehen, dass wir unser Herz öffnen. Wir wollen jetzt gemeinsam dieses Lied singen.